Ja, ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Wer war das? Eine, gut. Heute Morgen, als ich vorm Schrank stand, habe ich noch überlegt, ob ich so gewagte Farbe anziehen soll, aber ich wollte sicherstellen, dass keiner einschläft. Meine Frau sagte, du siehst aus wie ein Zirkusdompteur. Ich weiß nicht, sie meinte wahrscheinlich euch als weiß ich auch nicht. Also ich bin der Zirkus. Ja. Also, ja. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt. Also ich habe nicht selber gezählt, aber ich wollte mal sehen, wie viele sind es eigentlich. Ja, da findet man verschiedenste Zahlen. Teilweise habe ich was von 20.000 gelesen, teilweise auch von 37.000. Das sind, ja, also ich weiß es nicht. Teilweise sind es, glaube ich, wenn man das doppelt zählt, so viele dann. Aber selbst wenn jetzt, es gibt auch Leute, die haben wirklich nur die separaten einzelnen Verheißungen gezählt. Und da sind es immer noch viele, viele Hunderte bis Tausende, die wir in unserer Bibel finden, ja. Und ich glaube, viele Menschen denken, dieses Buch ist ein Buch der Gebote oder sogar der Verbote. Ja? Man kennt die 10 Gebote und das ist prägnant. Aber dass wir so viele Zusprechungen haben, so viele Verheißungen, ich glaube, das ist uns manchmal überhaupt nicht bewusst, was für ein Schatz in dieser Bibel drinsteckt. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht und möchte sie als Einstieg einfach mal vorlesen. Manche kennen wir sicherlich. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 25, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Manchmal sind es einfach Zusprechungen für uns, manchmal sind es Dinge, die an Bedingungen auch geknüpft sind. Wenn wir das tun, dann wird uns das zuteil. Psalm 50, Gott spricht, rufe mich an in der Not, so will ich euch erretten. Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Matthäus 11, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergangen. Wir hören auch ein bisschen was über die Welt, in die wir eigentlich mal eintreten sollen, in die Ewigkeit mit Gott. Die Stadt, in der wir sein werden, braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. In dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Ihre Tore werden den ganzen Tag offen stehen, Pracht und Reichtum wird es dort geben. Also ich glaube, wir könnten die ganze Woche weitermachen, wenn man diese Liste mal abarbeiten würde von diesen vielen Zahlen, von diesen vielen Verheißungen, die ich gesagt habe. Ja? Und also es ist ja so eine Art Versprechen auch. Ich denke, Gott war sich bewusst, was er da reingeschrieben hat. Also mir ist es auf jeden Fall bewusst, wenn ich meinem Sohn was verspreche, dem Caleb, dann ist es immer so eine Sache. Ja? Man muss wirklich aufpassen, was man ihm sagt. Er vergisst eigentlich alles. Ja? Von Hände waschen bis auf ruhig sitzen und was man alles so von Kindern erwartet. Alles wird ausgeblendet, aber wenn man ihm was verspricht, ja, wir machen das und das. Er kann sich monatelang an das erinnern und er erinnert mich auch noch, jeden Tag, alle 5 Minuten, bis es dann auch passiert. Ja? Und ich denke, das ist die Einstellung, die wir auch an dieser Stelle haben sollten. So viel vielleicht zum Einstieg. Warum sage ich das? Der Punkt ist der, ich glaube, wir sollen ein Zeugnis sein, weil wir auf diesem Goldschatz sitzen von Verheißungen. Wir haben diese Bibel voller toller Dinge und manchmal ist es so, dass wir das irgendwie vielleicht manchmal gar nicht durchdenken, was wir da eigentlich alles haben und manchmal vielleicht irgendwie für uns behalten. Und die Frage ist, wenn wir diesen Goldschatz haben von Tausenden von Verheißungen, die wir zuteil haben, ja, insbesondere der Punkt, den ich am Schluss angesprochen habe, dieses ewige Leben, was uns verheißen ist, was uns versprochen wurde, wenn wir mit Jesus leben, in der Vergebung durch ihn zu Gott kommen, dann ist die Frage, warum reden wir darüber weniger? Also ich habe mich das zumindest gefragt in letzter Zeit. Ich hoffe, an manchen kann die Predigt heute vorbeigehen, weil sie einfach übersprudeln und davon erzählen, ihrer Familie davon erzählen, ihren Freunden davon erzählen, die davon noch nichts wissen. Aber vielleicht mag es einige geben, denen es vielleicht ähnlich geht, die damit vielleicht auch hier und da mal eine Schwierigkeit haben. Und die Frage ist, warum? Also es ist ja auf den ersten Blick paradox. Warum? Ich meine, es ist ja nicht so, dass das irgendwie weniger wird. Ja? Wenn man denken würde, den Goldschatz will ich nur für mich behalten, das macht in diesem göttlichen Prinzip eigentlich überhaupt keinen Sinn. weil der sich einfach nur vermehrt, wenn wir darüber erzählen. Wir haben einen Auftrag und der ist eigentlich ziemlich klar. Der steht in Markus 16 zum Beispiel, Vers 15. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wann hat Jesus das gesagt? Kurz bevor er zu seinem Vater zurückgegangen ist. Also es waren quasi seine letzten Worte auf dieser Welt. Die Frage ist, hat das vielleicht schon irgendeine Bedeutung? Ich glaube ja. Wenn man irgendwie einen Vortrag hält, wenn man irgendwas sagt, wenn man die letzten Worte eines Menschen, bevor er stirbt, das hat immer eine ganz besondere Bedeutung. Und ich glaube, das ist Jesus und Gott ein großes Anliegen, dass wir von seiner Heilsbotschaft verkünden, in diese Welt gehen, denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und das ist das Anliegen Gottes, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott zurückkommen. Das ist unser Auftrag, der ist sonnenklar. Und die Frage ist, wie sieht die Realität aus? Also mir fällt es manchmal nicht leicht. Und deswegen habe ich diese Frage mal gestellt. Warum fällt uns dies nicht so leicht? Ich habe mal 4 Punkte mitgebracht, die ich kurz mit euch diskutieren möchte. Punkt 1 ist, die Frage ist, ist es vielleicht so anstrengend? Ich finde, ein berechtigter Punkt, also ich habe zum Beispiel, Lara hat vor einigen Monaten eine Freundin aus der Straße, alleinerziehende Mutter, hat sich mit der wöchentlich über Monate getroffen, oder teilweise noch öfter, und hat mit ihr quasi einen Glaubensgrundkurs durchgemacht und hat sich da hat sich da reingegeben ohne Ende. Und diese Frau hatte eigentlich nur Probleme. Jedes Mal konnte man nur über neue Probleme wälzen. Und da steckt Arbeit hinter. Ja? Wenn man die Leute dahin führen will, wo sie eigentlich hingehören, wo Gott sie wünscht, nämlich in die Gemeinschaft mit ihm, dann ist da Arbeit hinter. Auch meine Schwiegereltern, die haben jetzt vor einigen Jahren haben die gesagt, wir gehen jetzt vollzeitlich in den Dienst und haben im Teil von Hamburg, wo sehr viele Ausländer dabei sind, sehr viel Armut auch ist, haben sie gesagt, wir wollen da von Jesus erzählen, wir wollen da Beziehungen aufbauen. Und das haben sie gemacht, sie sind da über Jahre hingefahren, ihr Auto wurde regelmäßig zerkratzt, weil es halt eine entsprechende Gegend ist und so weiter. Also es gab auch diverse Rückschläge und sie haben es einfach durchgehalten. Das ist jetzt auch, also es haben sich auch, wie es in der Bibel manchmal so ist, der zum Beispiel so ein Italiener Oberhauptvater bekehrt sich und sein Haus mit ihm. Ja, so passiert das da wirklich. Also die haben jetzt 30, 40, 50 Leute, die Jesus kennengelernt haben. Und das hat aber eine richtig lange Zeit gebraucht, bis sie da hingekommen sind, wo man Ernte gesehen hat, sage ich jetzt mal. Und ich bewundere sie da echt, diesen Langmut, den sie da haben und diese Ausdauer, da wirklich alles rein zu investieren. Es ist, also das ist anstrengend, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht der zentrale Punkt, wenn ich sage, wieso ist es in unserem Alltag nicht so vielleicht. Ein zweiter Punkt, den ich hier mal aufgelistet habe, man könnte ja sagen, die Leute wollen gar nicht so missioniert werden. Ich habe das schon öfter mal gehört. Also der Punkt, man könnte ja die Strategie fahren, wenn die Leute, die wissen ja, dass ich manchmal in die Kirche gehe, wenn die irgendwas darüber wissen wollen, können sie mich doch fragen. Und wenn sie mich fragen, dann sage ich denen das auch. Wenn wir uns mal, ich gehe mal zurück. Hier steht, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die Heilsbotschaft. Da steht zweimal eine recht offensive Strategie hinter. Da steht nicht, wenn sie kommen und fragen, sondern da geht hinaus und verkündet. Also ist es, also dieser Punkt, der ist eigentlich nicht haltbar. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht die ganze Wahrheit. Es sind vielleicht auch noch mehr als 4 Gründe, aber ein nächster Punkt ist, glaube ich, ein Knackpunkt für viele. Der Punkt ist, was denkt der andere über mich? Die Frage ist, ich frage jetzt einfach mal, wem ist es egal, was andere über ihn denken? Eine, okay? Das ist eine ganz gute Quote. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ja. Ich will euch kurz erzählen, wir haben Dienstagabend immer so eine Fußballrunde mit Kollegen von der Uni. Und da war es letztens so, wir haben da, ja, es geht immer ein bisschen heiß her und letztens sind halt auch wieder 2 zusammengerammelt und den einen hat es ein bisschen härter erwischt. Der lag dann auf dem Boden und hatte deutliche Schmerzen und irgendwie schoss mir so ein bisschen in den Kopf, du könntest jetzt sagen, kann ich für dich beten? Ich weiß nicht, was ihr gemacht hattet, ich will es vorwegnehmen, ich habe mich nicht getraut. Wir sind da mit 20 Kollegen, ich sehe die alle jeden Tag. da schießt einem alles in den Kopf, ja, das ist das Erste, und danach schießt einem Kopf, wenn es nicht klappt oder wenn er nicht will, ja, also man steht ja dann dumm da. Und da steckt das dahinter. Was denkt der andere über mich? Wir schauen mal in die Bibel und schauen, was die dazu sagt. Hier steht Psalm 56, sagt zum Beispiel, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Ich glaube, das ist das, wo man eigentlich sein sollte, und wir Menschen sind da halt manchmal nicht. Römer 1 sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Ich habe mich einfach gefragt, dieses Paradoxe, dieser Goldschatz, diese Verheißung, die wir haben, und andererseits unser Mund, der manchmal einfach zubleibt. Ich habe einen letzten Punkt vorerst für uns mitgebracht, der Punkt, uns ist nicht bewusst, worum es geht. Ich glaube, das ist auch manchmal einfach eine Sache, die uns einfach nicht bewusst ist. Wenn wir, für alle Mathematiker vielleicht unter uns, wenn wir mal unser Leben, ja, in so einem Zähler und Nenner betrachten und oben hinschreiben unser Leben, unsere paar Jahrzehnte, und das in Relation setzen mit dem, was uns in der Ewigkeit erwartet, ja, und die unendliche Zeit bei Gott hinschreiben, dann ist dieser Term quasi null. Also das, was wir hier haben, ist einfach nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was uns erwartet. Und darum geht es doch. Wenn wir es den Leuten nicht erzählen, wer soll es sonst tun? Ich denke, wir müssen uns zwei Fragen fragen. Nämlich die erste, was können wir verlieren? Das kann manchmal was sein. Ja? Also man kann mal, wenn man auf der Arbeit irgendwas erzählt, man kann sich hier und da mal vielleicht ja, blamieren, wie auch immer. Die Frage ist, was kann man versäumen bzw. gewinnen? Die Antwort steht da, dass ein Mensch das ewige Leben mit Gott verbringt. Und ich glaube, dafür lohnt es sich, sich zu blamieren. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die ich mit euch gerne einmal diskutieren möchte, aus der Bibel, 2. Könige 5. Ich weiß nicht, ob sie so geläufig ist, ich glaube eher nicht, aber das macht nichts. Ich möchte sie auch nicht komplett vorlesen, sie ist ein bisschen länger, ich möchte sie einfach mal zusammenfassen. Ich habe, glaube ich, sogar eine Karte mitgebracht, damit wir wissen, wo wir uns geografisch so ein bisschen befinden. Syrien, Israel, ja, ist ja auch immer wieder, sagen wir mal, thematisiert, keine leichte Region, das Ganze. Und das war damals auch so, vor 3000 Jahren, wo diese Geschichte spielte, die fängt in Damaskus an, also ein bisschen nördlich von dem Wort, wo Syrien steht, müsste das ungefähr sein. Ja, diese beiden Staaten, Israel und Syrien, relativ angespanntes Verhältnis, und die Geschichte beginnt in Damaskus mit dem Kriegsminister, und jetzt kommt der Name, ich würde sagen Naaman. Ich habe zwei Theologen gefragt, wie er heißt, und so richtig wurde es mir nicht gesagt. Also meine Frau sagt Naaman, ich sage jetzt einfach mal Naaman, ich glaube, darauf kommt es auch nicht an. Naaman war ein Mensch, der Erfolg und Ruhm hatte. Der war syrischer Kriegsminister, der war eine Stufe unter dem König. Ja? Also der hatte eigentlich alles erreicht. War ein angesehener Mann und genoss sein Leben. Hatte viele Raubzüge hinter sich gebracht, und plötzlich hat er die Diagnose bekommen, er hat Lepra. Aussatz, damals eine unheilbare Krankheit, er war dem Tod ausgeliefert. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass er sich aufgemacht hat nach Israel, nach Samaria, und weil er gehört hatte, dass dort ein Prophet war, das war der Elisa, und der vollbrachte anscheinend durch Gott große Wunder. Das heißt, der Naaman ist da hingegangen und hat erst mit dem König dort geredet, hatte viele Geschenke mitgebracht. Wir wussten, dieses Verhältnis zwischen den Ländern war, wie gesagt, angespannt. Das heißt, er hat seinen Rucksack vollgepackt mit tollen Sachen, damit er gut empfangen wird. Hat auch noch einen Brief von seinem König dabei, ein Empfehlungsschreiben, dass das alles klar geht. Und der König hat ihn, der war so, der hat das missinterpretiert. Der dachte, in diesem Brief stand, bitte heile doch, hilf meinem Kriegsminister. Und der König hat verstanden, das ist eine unerfüllbare Bitte, die wollen mich nur provozieren, die wollen nur einen Grund haben, warum sie mich jetzt angreifen können. Also es ist fast eskaliert, der Puls von Naaman ging hoch, und Im letzten Augenblick hat dann der Prophet Elisa davon mitbekommen und hat gesagt, schickt den Kranken zu mir, damit er weiß, dass es hier einen Gott gibt, der heilen kann. Das heißt, gerade noch alles vor der Eskalation gestoppt und der Naaman, ja, so ein richtiger Mann, wie man sich vorstellt, wahrscheinlich Statur von dir hier, denkt jetzt, er kriegt diese Chefarztbehandlung, die Privatbehandlung von dem Propheten. Der Prophet schickt aber nur seinen Diener oder seinen Menschen da und richtet ihm aus, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Bei Naaman wieder hier Puls wieder auf 180, weil er sagt, was schickt er mich jetzt in irgendeinen Tümpel? Ich kann doch genauso gut bei mir in Damaskus, haben wir viel bessere Gewässer, da kann ich mich ja viel besser baden. War drauf und dran wegzugehen und seine Diener haben ihn in letzter Sekunde noch umstimmen können und sagen können, hier, tu's doch einfach, was haben wir zu verlieren? Und er ließ sich umstimmen, macht die Geschichte kurz, er hat sich nicht einmal, zweimal untergetaucht, er hat sich 7-mal untergetaucht und ich habe hier mal, also das war die Begegnung hier mit dem König, und nach dem 7-mal Auftauchen taucht er auf und seine Haut ist makellos wie die eines jungen Mannes, steht hier. Warum erzähle ich diese Geschichte? Der Punkt ist der, jemand, der ohne Gott gelebt hat, der davon sicherlich nichts gehalten hat, der Kriege geführt hat, der todkrank war, geht dahin, taucht sich unter. Das griechische Wort, was hier benutzt wird für dieses Untertauchen, ist das gleiche, was im Neuen Testament für die Taufe genutzt wurde. Das heißt, was der Prophet Elisa von ihm verlangte, war quasi, dass er sich taufen lässt, zu Gott bekennt. Und er findet den Gott, er preist ihn danach für das, was er getan hat. Er möchte keinen anderen Göttern mehr dienen, sondern nur noch dem Gott. Und er wird geheilt. Jetzt will ich euch mit dahin schauen, wie das Ganze entstanden ist. Das habe ich euch nämlich bisher vorenthalten. Das steht in den ersten 3 Versen des 5. Kapitels. Im 2. geht es quasi los. In seinem Haus lebte ein Mädchen aus Israel. Syrische Soldaten hat es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von der Frau von Naaman. Eines Tages sagte das Mädchen zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Das waren die 2 Sätze, die sie gesagt hat, die das ins Rollen gebracht hat. Eine Frau aus Israel, eine Sklavin, von der die Bibel uns noch nicht mal den Namen verrät, hat sich getraut, den Mund aufzumachen und 2 Sätze zu sagen. Die Frau von Naaman hat diesen wirren Gedanken aufgenommen, hat es ihrem Mann erzählt, der hat sich daran geklammert und die Geschichte ist so verlaufen, wie ich sie euch erzählt habe. Und ich möchte mal genauer nochmal schauen auf dieses Mädchen, ja, eine Sklavin. Was wäre denn menschlich gewesen? Sie hätte eigentlich denken müssen, Israel, Syrien, also ich schicke jetzt den Kriegsminister nach Israel. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Dass das überhaupt in ihrem Kopf eine Möglichkeit war, ist schon mal eine Leistung. Der 2. Punkt ist, die Frage, die ich vorhin gefragt hatte, was hätte sie verlieren können? Ich denke, einiges. Sie hätte einiges auf den Deckel kriegen können. Also wenn wir uns erinnern, erstmal macht sie den Mund auf und gibt da den Vorschlag, was er jetzt tun könnte. Zum 2. Ist es ja sogar so weit gekommen, hatte ich erzählt, dass es fast das ist quasi schon der Anfang eines Krieges hätte entstehen können, was dann irgendwie auf sie zurückgeführt werden könnte. Also der Punkt ist, das war ihr alles egal. Sie hat Mitleid gehabt mit diesem Herrn, ja, sie hätte wahrscheinlich auch allen Grund gehabt, auf ihn sauer zu sein. Sie wurde in einem Raubzug gefangen genommen und ist jetzt die Sklavin und ihrem Herrn macht sie dann gibt sie jetzt diesen wertvollen Tipp und möchte ihren Glauben teilen. Sie hatte also einen großen, großen Glauben, ein großes Gottvertrauen. Es hätte ja auch nicht klappen können, ja? Aber sie hat sich einfach getraut. Also eine Glaubensheldin ohne Namen, mit Vorbild für uns alle, glaube ich. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Leider ist Alain nicht da, der kriegt das jetzt nicht mit. Ich bin nämlich so ein bisschen zumindest ein Rainer Bonnke-Fan. ich habe schon mal öfter was von ihm mitgebracht oder erzählt. Und er hat eine Geschichte in seiner Biografie, die mich angesprochen hat. Und die ist ein Tick länger, aber ich möchte sie euch einfach mal vorlesen. Die heißt die Hängebrücke. Die Hängebrücke besaß nicht die geringste Vorrichtung, die sie vor dem Schaukeln bewahrt hätte. Sie erstreckte sich gefährlich über eine tiefe, felsige Schlucht. Es war ein beängstigend schmaler Steg, der aus zwei Seilen mit dazwischen angebrachten Holzleisten bestand. Sonst nichts. Es gab nicht einmal Handläufe. Mir war klar, dass es kein Übergang war, den man benutzen durfte. Es war die reinste Todesfalle. Ich dachte im Traum nicht daran, sie zu betreten. Da merkte ich einen törichten Menschen, der sich anschickte, über die Brücke zu gehen. Wie ein ungeübter Hochseilartist hielt der Mann die Arme ausgestreckt, um die Balance zu halten. Er schlich Zentimeter für Zentimeter auf die andere Seite, wobei er auf seine zitternden Beine und Füße starrte. Der hölzerne Steg unter ihm wackelte und schwankte bedrohlich. Ich eilte zum Rand der Klippe und blickte in die Schlucht hinab. Die Talsohle des Abgrunds war nicht zu erkennen. Morgennebel hüllte alles ein. Der Nebel wälzte sich wie ein Strom durch diesen tiefen Riss in der Erde. Ich blickte wieder zu dem Mann. Er machte erstaunliche Fortschritte und hatte schon fast bis zur Hälfte auf die andere Seite geschafft. Von Herzen wünschte ich ihm das Beste, doch dann trieb die nach oben steigende Thermik die Nebelbank aus der Kluft heraus und hüllte unversehens den Holzsteg vor ihm ein. Er war sich dessen nicht bewusst. Seine Augen starrten auf die Füße. Und ich wusste so sicher, wie ich atmete, dass der Mann die Balance verlieren würde, so wie der Nebel hineinging. Er würde zu Tode stürzen. Ich eilte zum Anfang der Brücke, um zu sehen, ob ich ihn retten könnte. Doch es war unmöglich, auf die Brücke zu treten. Sie würde nur in Schwanken geraten und den Mann erst recht aus der Balance bringen. Ich konnte ihn nur warnen. »Hallo, Sie, halt!« rief ich. »Sie müssen sofort anhalten. Vor Ihnen liegt alles im Nebel.« Der Mann wandte sich um und blickte mich an. Im gleichen Moment fuhr es wie ein Messerstich durch meine Seele. Der Mann war mein eigener Bruder Jürgen. Er ignorierte meine Warnung, drehte sich rasch wieder um und verschwand im Nebel. »Jürgen, Jürgen«, rief ich. Nur Augenblicke später hörte ich ihn rufen und dann einen markerschütternden Schrei. Er verklang im Echo der Felswände, während er stürzte. Ich erwachte. Mein Bettlaken war schweißgetränkt. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Tausend längst vergessene Gefühle für meinen Bruder waren plötzlich wieder da und überfluteten mich geradezu. Ich wollte am liebsten laut um Jürgen weinen. Ich wusste, dass er sich weit von Jesus entfernt hatte. »Herr, was bedeutet das, was ich hier gerade gesehen habe?« Die Antwort war klar und unmissverständlich. Jürgen ist auf dem Weg in die Ewigkeit. »Wenn du die Gottlosen nicht warnst, werde ich deren Blut von deiner Hand fordern.« Ich widersprach Gott. »Herr, das gibt er keinen Sinn. Ich weiß, dass Jürgen weit weg von dir ist, aber wie soll ich ihn warnen, wenn er den Weg zur Errettung genauso kennt wie ich?« Wenn du die Gottlosen nicht warnst, werde ich ihr Blut von deiner Hand fordern. Während der Aufbaujahre unseres Dienstes war ich immer wieder einmal nach Deutschland zurückgekehrt. Mein Herz blutete, wenn ich sah, wie Millionen von Menschen eine Entscheidung für Jesus trafen, doch zu Hause mein eigener Bruder in dem Evangelium völlig verschlossen war. Warum sagst du zu mir, wenn du die Gottlosen nicht warnst, werde ich sein Blut von deiner Hand fordern? Was meinst du damit? Soll ich ihm predigen, was er schon tausendmal gehört hat? Wird es irgendwas Neues für ihn sein, wenn ich ihm sage, dass er ein Sünder ist und in der Hölle enden wird? Er weiß, dass du Jesus gesandt hast, damit er für seine Sünden starb. Ich verstehe es nicht. Der Herr flüstert in mein Herzen, schreib ihm einen Brief und sag ihm, was du in dem Traum gesehen hast. Das klingt mir wie Gottes Stimme. Das war keine Idee, die meinem natürlichen Denken entsprungen wäre. Das will ich tun, sagte ich zu Gott. Ich drehte mich auf die andere Seite und schlief wieder ein. In all der Aufregung durch die Vorbereitung für unseren Umzug nach Deutschland, er war in Südafrika, vergaß ich den Traum. Plötzlich mitten am Tag hörte ich, wie der Heilige Geist deutlich zu mir sprach. Du hast den Brief nicht geschrieben. Wenn du die Gottlosen nicht warnst, werde ich sein Blut von deiner Hand fordern. Ich ließ alles stehen und liegen. Ich entschuldigte mich, setzte mich hin und schrieb den Brief. Ich erzählte Jürgen, was ich in dem Traum gesehen hatte. Dann schickte ich ihn per Luftpost ab. In den nächsten Tagen erhielt ich keine Antwort. Ich ließ die Sache bei Gott. Als Anni, seine Frau und ich aus Südafrika kamen, erwartete uns ein Riesenstapel Post. Wir sammelten unsere Kinder an den Tisch und sortierten die Briefe. Nachdem wir schon eine Weile sortiert hatten, legte meine Frau mir den Brief von Jürgen auf den Schoß. Ich nahm den Brief und schaute auf den Absender. Er kam von Jürgen Bondke. Ich dachte sofort an den Brief, den ich Ihnen vor einigen Wochen aus Südafrika geschrieben hatte. Eine Antwort war bisher nicht angekommen. Und durch die Begeisterung über diese Konferenz, wo er war, hatte er die Angelegenheit völlig vergessen. Ich riss den Umschlag auf und faltete den Brief auseinander. Lieber Reinhard, meine Frau hat mich verlassen. Mein bester Freund starb vor kurzem an Krebs. Ich war so niedergeschlagen, dass mir das Leben nicht mehr lebenswert erschien. Ich beschloss den Freitod. Doch in jeder Nacht hatte ich einen Traum. Mir war, als ob ich über eine Brücke gehen würde. Sie war wackelig und hatte keine Handläufe. Schließlich stolperte ich und stürzte schreiend in die Tiefe. Als ich aufwachte, war ich schweißgebadet vor Angst. Ich sprang aus dem Bett und sagte, allmächtiger Gott, du weißt, dass ich noch nicht einmal an dich glaube. Aber ich habe einen Bruder, der dir dient. Wenn du mir durch diesen Traum etwas sagen willst, dann sprich durch Rainer zu mir. Etwas später kam dein Brief an. Dein Traum war mein Traum. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut und er hat mir meine Sünden vergeben. So kann es passieren. Ich weiß nicht, an wen du vielleicht jetzt denkst. Also ich habe, obwohl ich eine große Familie habe und den Segen habe, dass viele zu Gott gehören, ich habe einige bei mir in der Familie, die Gott nicht kennen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und ich möchte, dass wir heute an diese Menschen denken und dass wir überlegen, wie wir ein Zeugnis sein können. Bei unseren engsten Freunden, bei unserer Familie, bei den Leuten, die noch nicht mit Gott leben und diese Ewigkeit nicht mit ihm verbringen wollen. Ich glaube, es gibt kein Kochrezept, wonach man gehen kann, was man anwenden kann, damit das so funktioniert. Dafür sind die Menschen viel zu kompliziert, sie haben ihren freien Willen. Wir sind komplex und wie wir das sagen, ist individuell und wie die Leute auch das empfangen und was die gerade brauchen. Das ist so individuell, das heißt, es gibt da keinen Sechs-Punkte-Plan. Trotzdem habe ich euch 6 Punkte mitgebracht, die vielleicht so ein paar Ideen für euch haben oder einfach so ein paar Hinweise. Der erste Punkt ist, hier eingeschlafen leider. Ah ja, gebt nicht auf. Gott hat deine Familie, die Person, an die du denkst, nicht aufgegeben. Und ich glaube, wir können uns nicht anmaßen, diese Person aufzugeben. Es gibt ein ganz schönes afrikanisches Sprichwort. Ich weiß nicht, ob einige das kennen. Es heißt, if you think you are too small to make a difference, you haven't spent the night with a mosquito. Ja, also wir haben bei uns fast keine Mücken im Haus, zum Glück. Aber wir hatten letzte Woche eine. Und ich finde es erstaunlich, ja? Wir Menschen, wir können auf den Mond fliegen, ja? Aber wenn ich da liege und diese blöde Mücke, das ist ja noch nicht mal, dass sie sticht, das ist zwar auch blöd, aber dieses Bzzz, das macht mich einfach verrückt, ja? Es macht wahrscheinlich jeden verrückt. Und das Problem ist, wenn man weiß, dass die Kinder heute mit der Fliegenklatsche gespielt haben und man nicht weiß, wo sie jetzt ist, und wenn man weiß, dass die Frau schon schläft und man sowieso nicht das Licht anmachen kann, um sie zu finden, man ist machtlos gegen diese kleine Mücke, obwohl man selber ja, relativ weit ausgebildet ist. Das heißt, wir können einen Unterschied machen. Der zweite, etwas allgemeinere Punkt ist, suche dir Möglichkeiten. Ich habe mal, also diesen Punkt, den kann ich nur anreißen. Ich glaube, dazu bräuchte man echt einen Workshop zu diesem Thema. Ich habe mal so eine Art mitgemacht, die haben das Ganze da steht es ja auch, Common Ground Places genannt. Also die Idee ist, dass man einfach überlegt, wo ist man eigentlich im Alltag und wie kann man da Zeugnis sein? Also wenn du jetzt zum Beispiel Student bist, dann wäre das vielleicht die Mensa, der Querschlag, der Unisport. Wenn du von mir aus Mutter bist, dann ist es vielleicht der Spielplatz. Ja? Das ist der eine Punkt, auf das Bestehende zu schauen und dann zu schauen, wo kann ich so ein Common Ground Place kreieren? Ja? Was kann ich vielleicht auf die Beine stellen? Also zum Beispiel, du bietest irgendwie einen Kochkurs an mit diesem Fokus. Oder es gibt Konzepte, vielleicht kennt jemand so Open Mic, ja, dass man so eine Plattform für Leute erstellt, dass sie da singen können und da die Botschaft reinbringen. Oder halt auch, man macht vielleicht einen Musikkurs, wenn man die Gabe hat, dass man einfach das reinbringt und dann spielt man die entsprechenden Lieder und bildet eine Plattform, wo man über diese Themen reden kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, auch, stehe mit einer anderen Person zusammen im Glauben und im Gebet. Ich glaube, ich habe da einen schönen Bibelvers gefunden, nämlich die Kraft des Gebetes nutzen. Matthäus 18, 19. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wir kennen auch diesen Vers, wo zwei oder drei. Ja, also irgendwie scheint es ein göttliches Prinzip zu sein, wenn wir uns zusammentun und die Kraft des Gebetes dann zu nutzen. Ein anderer Punkt, bereite dich vor. Es gehört zum zweiten Punkt, wo ich eigentlich denke, wenn jetzt hier große Nachfrage ist, dass man echt mal gucken müsste, ob man mal einen Workshop auf die Beine stellt zu diesem Thema. Die Frage ist die, wenn dich jemand fragt, wieso glaubst du eigentlich an Jesus? Die Frage ist, kannst du dann in ein, zwei Minuten überzeugend rüberbringen, warum? Oder überlegst du erstmal, also kommt es nicht überzeugend oder nicht? Ja, es ist einfach, weißt du, denn das ist ja ein wichtiges Thema und ich denke, wir sollten da vorbereitet sein. Die Bibel sagt es uns in 1. Petrus 3, 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand nach der Hoffnung fragt, die in euch ist. Und ich denke, kann nicht verkehrt sein, mal drüber nachzudenken, wie man das gut formulieren kann, damit es gut ankommt. Vorletzter Punkt, wir brauchen Erinnerungen. Man kann geteilter Meinung sein über Arne Elsen und seinen Wecker, aber die Idee dahinter ist, glaube ich, richtig. Wir Menschen sind vergesslich und wir brauchen Erinnerungen. Ob das jetzt ein Wecker ist, ob das ein Eintrag im Kalender ist, ob das vielleicht ein Foto ist von der Person, an die du denkst, aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, was du dir irgendwo an den Kühlschrank oder wo auch immer hängst, das sei dir überlassen, aber ich glaube, ohne das geht es nicht. Es gibt so eine 72-Stunden-Regel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber der Punkt ist der, wenn man alles, was man innerhalb von 72 Stunden nicht angefangen hat, das wird man auch nicht machen. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem von Predigten und von anderen Punkten, von Vorsätzen, vom Ersten und Sportvorhaben und was auch immer, dass man es einfach nicht anfängt und dass es einfach aus dem Kopf wieder rausfällt. Ein letzter Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist der, halte an den Verheißungen Gottes fest. Matthäus 18, 14, so ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht. Das ist die Stelle, wo es um die 100 Schafe geht und eines ist verloren gegangen. Ja, ich habe da ein Buch aufgemalt, und oder malen lassen, meine Frau hat es gemalt. Und ich hatte die Idee, dass wir einfach die Person, die wir in unserem Kopf haben, die du auf deinem Herzen trägst, wo du denkst, ihr soll eine Veränderung eintreten, diese Person soll Gott kennenlernen. Und vielleicht habe ich schon 100-mal probiert, vielleicht habe ich es erst 2-mal probiert, aber ich möchte das im Gebet durchbringen. Das ist jetzt leider nicht das Buch des Lesens, wo wir reinschreiben können. Ich glaube, das kann nur Gott, aber ich würde es einfach als Symbol sehen, dass wir einfach von Gott fordern, wir wollen die Namen in das Buch des Lebens haben. Ich habe da hinten 2 Lieder gegeben, dann, die könnt ihr einfach mal abspielen und ich werde gleich mal meine erste Person da drauf schreiben und ich würde einfach euch ermutigen und würde mir wünschen, dass wir einfach zusammen stehen und Menschen vor Gott bringen. Wenn du willst, kannst du es da sichtbar machen. Wenn du willst, kannst du es einfach so vor dir tragen und dass wir einfach reagieren. Dass wir Gott diesen Menschen aufs Herz legen. Die Frage ist, warum, ihr könnt schon loslegen, wenn ihr wollt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Witwe und dem Richter, wo die Witwe unermüdlich immer wieder dem Richter ihm auf die Nerven geht und immer wieder die Dinge einfordert, die sie da wollte. Und Jesus benutzt das ja als Gleichnis, um zu sagen, dass wir unermüdlich Gott um alles bitten sollen. Ich will das jetzt nicht ins Detail erklären, warum nicht ein Gebet reicht. Ich weiß nur, dass Gott und Jesus dieses Gleichnis benutzt von dieser Witwe, die vor Gott immer wieder tritt. Und vor dem Hintergrund würde ich einfach euch jetzt bitten, dass wir zusammen aufstehen, wenn ihr wollt, wie gesagt, die Namen einträgt und dass wir einfach zusammen beten. Amen.